Rosa. Es ist um 4 und wir fangen jetzt pünktlich an, auch wenn noch nicht so viele Geschwister da sind. Aber trotzdem, der Herr wird noch einige dazu bringen. Da gehen wir von aus. Also ich möchte euch ganz herzlich begrüßen und zu dieser Gebetsversammlung. Unser Pastor ist ja mit seiner lieben Frau auf Reisen, Süddeutschland, und ich bin jetzt die Vertretung heute. Ja, wir wollen Gott loben und preisen, ihn erheben und die Ehre geben. Und bevor uns Doris und Gisela in den Lobpreis führen, möchte ich noch beten. Ja, lieber himmlischer Vater, wir haben uns hier in deinem Namen versammelt und danken dir, dass du mitten unter uns bist. Und ich bitte dich jetzt, lieber Heiliger Geist, übernimm du die Führung dieses Gottesdienstes und segne meine Geschwister in reichem Maße. Und jedes Wort, was hier gesprochen wird, soll durch deinen Geist gewirkt sein. Alles andere nimm weg. In Jesu Namen. Amen. Ich glaube, wir haben noch einen Gast, ein neues Gesicht, schon mal da, aber ja, dann herzlich seien Sie begrüßt. Ja, dann wollen wir Gott loben und preisen.
Das singen wir mal auswendig, weil der Text...
Nur dir allein gebührt die Ehre, und in deinem Namen sind wir hier versammelt, um einfach jetzt unter dein Wort zu kommen, zu hören, was du auf mir aufs Herz gelegt hast, Herr, und wir danken dir einfach für deine Gnade heute und segne meine Geschwister jetzt ganz, ganz reich. Amen. Ich möchte, bevor ich das Wort sage, noch einige Bekanntmachungen tätigen, und zwar am Freitag um 19 Uhr, da ist unser Pastor wieder da. Er spricht zu dem Thema, was Gott dir sagen möchte. Und am Sonnabend um 19 Uhr, was erwartet die Überwinder? Und am Sonntag um 10 Uhr spricht Johannes zum Thema, Gott zeltet unter uns. Und um 19 Uhr beginnt, also dort... 19 Uhr ist dieser Segnungsabend, verschiebe dein Problem. Ja, das möchten wir, nicht? Unsere Probleme einfach so wegschieben, das wäre toll. So, und dann beginnen ja die Tage des Segens vom Dienstag, dem 2. September, 19 Uhr, die ganze Woche durch. Und da sind wir gespannt, was Gott da unserem Pastor aufs Herz gelegt hat. Ja, als ich betete um die richtige Botschaft für heute, hat mir der Herr aufs Herz gelegt, nutze deine Gaben. Es geht hierbei nicht um die natürlichen Gaben, die wir ja alle irgendwo in die Wiege gelegt gekriegt haben, natürlich auch von Gott. Alles, was wir haben, ist von ihm. Es geht hier um die geistlichen Gaben. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir als Christen funktionieren und unseren Auftrag, den Gott uns in dieser Welt gegeben hat, umzusetzen. Leider ist es noch häufig so, dass viele Christen gar nicht wissen, oh, hier ist irgendwas nicht ganz jetzt, was Gottes, nee, noch, bitte? Also es wissen, das ist immer noch, viele nicht, was Gottes Plan für ihr Leben ist. Ich habe mal eine Umfrage gelesen, da wurden 1200 engagierte Christen befragt, was ihre Gaben sind. Und 80% wussten nicht, was ihre Gaben sind. Das ist doch ganz schön erschreckend, ja. Für uns, denke ich, wohl kaum vorstellbar. Und da ist es so kostbar, dass wir in einer geistgeleiteten Gemeinde sind, wo der Heilige Geist Raum hat, uns führen und leitet und auch mit uns und zu uns redet. Ja, und wenn Geschwister heute da sind, die vielleicht auch noch nicht so recht wissen, weil sie vielleicht noch nicht so lange sich bekehrt haben und nicht so recht wissen, wo ihre Fähigkeiten liegen, mögen eine gute Anleitung bekommen, wie sie herausfinden können und nutzen können. Was sind denn nun geistliche Gaben? Eine geistliche Gabe ist eine besondere Fähigkeit, die Gott nach seiner Gnade jedem Glied am Leib Christi gibt und die zum Aufbau der Gemeinde eingesetzt werden muss. Also es kann keiner sagen, ich habe keine Gaben. Und das hört man aber leider oft auch unter den frisch bekehrten Christen. Was kann ich denn schon? Oder ich bin nicht begabt. Du kannst das viel besser oder mich hat Gott vergessen, denkst du. Aber ich kann auch diese Ansicht verstehen, denn das war auch meine oder vielleicht auch deine. Denn gerade die Menschen, die viel Ablehnung, Ausgrenzung, Lieblosigkeit in ihrem Leben erfahren haben, da wurden auch die Gaben verschüttet und dann ist es sehr schwer, wenn man sich bekehrt. Das ist sehr schwer. Hallo? Dazu auch dieses, den Mut zu haben, das Selbstwertgefühl, das ist ja alles dann irgendwo auch verschüttet. Nicht? Und dadurch kommen dann auch solche Meinungen zustande. Aber mit unserer Bekehrung hat ja ein neues Leben begonnen und Jesus Christus durch den Heiligen Geist möchte jeden von uns zeigen, worin er begabt ist. Und diese Gaben sollen wir dann zum Nutzen der Gemeinde einsetzen. Natürlich aber auch an den Platz, wo Gott uns hingestellt hat, am Arbeitsplatz oder zu Hause, in der Nachbarschaft, überall, wo wir mit Menschen zusammenkommen. Ja, das soll nicht nur hier in der Gemeinde, ich betone zwar jetzt mehr die Gemeinde heute, aber die Gaben, die geistlichen Gaben sollen wir einsetzen. Und dieses Thema, nutze deine Gaben, denn wir haben Gaben und es kommt längst noch nicht, ich beziehe mich total mit ein, ja, wir sind längst nicht da, wo uns Gott haben möchte, aber vielleicht heute wieder ein Stück mehr dem näher kommen. Und ich möchte zu Beginn einige Bibelstellen lesen, wo Paulus über die Arten von Gaben, Funktionen der Gaben spricht. Das sind hauptsächlich drei Bibelstellen, die ich habe aus dem Römer 12, 6 bis 8. Gott ist gnädig und hat, und das lasst einfach mal dieses Wort Gottes, man kann es nicht, es ist Wort Gottes. Und das war das uns wirklich so verinnerlichen. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Wer Geld hat, soll es großzügig und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Und dann geht es ab Vers 13, lese ich einfach, da sind auch noch einige Gaben benannt. Wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen, also die Gabe des Helfens. Seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Da habe ich so an Doris gedacht, die ist immer so eine, ja, die öffnet ihr Haus für Sprecher, die hier kommen und so weiter. Also das will ich jetzt noch nicht ausweiten. Ja, es sind also hier die Gaben der Prophetie. Ich, für jemand, der noch nicht weiß, was damit gemeint ist, es ist also eine vom Geist gewirkte Verkündigung, wo Geist Gottes zu jemand spricht durch einen Menschen in die unmittelbare Situation hinein. Weil die Dienstgabe wurde hier angesprochen, die Gabe des Lehrens, der Ermutigung, nicht, der Gastfreundschaft, des Helfens. So, dann im 1. Korinther 12 stehen weitere, also die stehen, eine Gabe, die wird öfter benannt, das ist die Gabe der Prophetie, werden wir hören, und ansonsten werden immer wieder andere genannt. Da heißt es ab Vers 8. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben. Meistens haben wir ja einen Senfkornglauben, nicht? Aber es gibt noch diesen bergeversetzenden Glauben. Und das ist dieser hier. Möchte ich auch haben. Dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann. Also das sind Wunder, also auch das ist eine große Gabe der Manifestation, Wunder zu tun, wirklich, also wo Naturkräfte auch aus der Kraft gesetzt werden. Ja. Einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie, wie wir schon gehört haben. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht, also die Gabe der Geisterunterscheidung. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in unbekannten Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gegengesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Geist. Geschwister, das ist einfach so wichtig. Es kommt alles, es soll wohl ungefähr 30 Gaben geben, ich weiß nicht genau, die sind hier auch nicht alle, aber so circa habe ich gelesen. Und alle bewirkt derselbe Heilige Geist. Und er teilt sie auch zu. Und er allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Und Geschwister, da ist es doch dann auch ganz leicht, da müssen wir nicht neidisch sein, was der eine hat oder der andere hat. Macht ja doch Gott. Ja, da müssen wir uns nicht, da. Und es ist leider oft so, dass da der eine dann auf den anderen guckt und so, ja. Nee, kommt doch von Gott. Und Gott weiß, was jedem zugedacht ist. So, und dann noch Epheser 4, ab Vers 11. Hier geht es um die Ämter in der Gemeinde. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Das lese ich jetzt gleich hier mit zu, weil ich darüber auch sprechen möchte. Also wir haben jetzt verschiedenste Gaben gehört. Dann gibt es die Gabe der Evangelisation, Gabe der Seelsorge und viele, viele andere Gaben. Aber alle möchte ich hier auch nicht. Wichtig ist, dass wir wissen, dass all diese Gaben Geschenke Gottes an uns sind, an seine Kinder. Und jeder, werde mich sicher öfter wiederholen, aber deshalb, weil es so wichtig ist, dass wir das verinnerlichen. Jeder bekommt sie nach seinem Vermögen, was er verkraftet, was er verkraften kann. Ja, Gott kennt uns ja. Wir Christen haben unterschiedliche Gaben und Dienstmöglichkeiten bekommen. Und Gottes Kraft zeigt sich unterschiedlich in ihnen. Und hinter dieser Verschiedenheit steht der alle einigende Geber, Gott selbst. Und die Gaben, wie wir auch gehört haben, sollen allen dienen. Allen, allen unseren Geschwistern, allen Menschen, die wir begegnen. Wir sollen sie nach Gottes Willen gebrauchen und zu seiner Ehre. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und sie dienen nicht der geistlichen Bereicherung Einzelner oder für uns selbst, dass wir uns hier, oder schon gar nicht Rivalität, Neid, was zur Spaltung und Gruppenbildung in Gemeinden führen kann. Und das ist das Schlimmste, was es geben kann. Ja, wenn der, und das will ja der Feind, Spaltung, und da müssen wir wirklich arg aufpassen, dass wir sehr wachsam sind und das im Hinterstübchen immer haben. Alle diese Gaben werden also von einem hervorgebracht und ausgeteilt vom Geist Gottes, der nicht handelt, wie Menschen es wollen, sondern wie er, der Herr, es will. Und das ist ganz entscheidend. Nicht, wir können drum beten und Herr, und ich würde doch gern, aber Gott weiß, was er mit uns vorhat. Er hat den Plan. Und es setzt aber auch voraus, dass der Heilige Geist ja jemand hat, eine Person, eine Persönlichkeit hat, und das sind wir gläubige Christen. Und hier im ersten Korinther wird ja auch der Leib Christi, das ist ja die Gemeinde, mit einem Körper verglichen, mit dem menschlichen Körper. Ne? Und so wie ein menschlicher Körper viele Glieder und Organe hat, so setzt sich auch der Leib Christi, die Gemeinde, aus vielen Christen zusammen, die jeweils unterschiedliche Funktionen haben, wie der Arm, der Fuß, alle Glieder unseres Leibes haben unterschiedliche Funktionen. Und so auch, und wenn wir Gemeinde wirklich so verstehen, dass jeder, der gehört dazu, wie er ist in seiner Unterschiedlichkeit, er gehört zum Leib. Und alle, wenn eins fehlt, fehlt denn schon was, ja? Wir gehören alle zusammen. Gott, weil Jesus uns hier hinein, wenn wir jetzt unsere Gemeinde nehmen, hineingefroppt hat, ja? Und da darf keiner fehlen. Und egal welcher Herkunft, wir haben alle den Heiligen Geist, deshalb sind wir eins im Herrn und er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Und wenn die Gemeinde ein Leib ist, muss dieser Leib viele Glieder haben, die einander ergänzen und auch sich brauchen. Und welche Funktionen das sind, wird im Wesentlichen durch die geistlichen Gaben bestimmt, die jeder hat. Und ich betone nochmal, jedes Glied am Leib Christi ist wichtig. Und nicht, dass sich einer irgendwie ausgebotet fühlt oder wir sind alle wichtig. Gott liebt uns alle. Du, ihr alle seid Gottes geliebte Kinder und wir gehören zusammen. Und um die Aufgaben der Gemeinde zu erfüllen, wird jeder gebraucht mit seinen speziellen Gaben. Und Gott, wie ich schon sagte, hat jedem ein bestimmtes Maß zugeteilt in seiner Weisheit und ihn auch an den entsprechenden Platz gestellt, weil die Betonung darauf liegt, dass Gott plant, auserwählt und zuteilt. Also das ist immer wieder so, so unendlich wichtig, weil alles von ihm kommt. Und ja, Gott hat also die verschiedensten Dienste zum Aufbau seiner Gemeinde eingesetzt. Denn die Gemeinde Jesu soll wachsen. Das ist die Aufgabe. Sie soll gefestigt werden, sowie zugerüstet werden. Und die verschiedensten Gaben und Aufgaben sollen sich ergänzen. Denn das Ziel ist eine mündige Gemeinde, die allein an Christus orientiert ist und auf ihn, auf das Haupt zuwächst. Wir sollen nicht Babychristen bleiben, sondern wachsen näher hin zu ihm. Und je mehr die Gaben am Leib Christi eingesetzt oder genutzt werden, je mehr können wir auch
den von Christus geschenkten Reichtum ausschöpfen und die Gemeinde zur vollen Entfaltung, Paulus spricht von Mannesreife, bekommen. Ja, wie erlangen wir nun die Einigkeit im Glauben? Also ich sagte jetzt, nee, ich habe was vergessen hier. Und das kann eben nur in Einigkeit geschehen, wenn Einigkeit in der Gemeinde herrscht und wo keine Spaltung zugelassen wird. Und nun, wie erlangen wir denn diese Einigkeit? Wenn wir die tiefere Erkenntnis über unseren Herrn Jesus Christus gewinnen, einmal, das heißt jeder persönlich, dass er sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, im Gebet, das Gebet sucht und die Gemeinde besucht, Gottesdienste regelmäßig besucht, auch Gemeinschaft mit Geschwistern hat und auch der offene und ehrliche Umgang miteinander ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir das umsetzen, was ja das allerhöchste Gebot ist, dass wir einander lieben. Ja? Gott an erster Stelle natürlich, aber Gott möchte, dass wir uns einander lieben. Und das ist der zentrale Punkt. Und ich denke, wenn wir da dranbleiben und in unserer Schwachheit natürlich, aber wenn wir das immer vor Augen haben, dann kann diese Einheit gelingen. Weil, ich meine, wir allein schaffen es nicht, aber weil Gott, Jesus Christus, seine Führung ist es ja. Das ist ja seine Gemeinde und er ist ja für das Wachstum auch verantwortlich für uns, aber wir müssen eben unseren Teil tun, wie Johannes immer so schön sagt. Ja. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt hier unter Druck fühlen müssen oder so. Wir müssen nicht perfekt sein, sind wir auch nicht. Aber er wirkt alles durch seinen Geist, das dürfen wir wissen. Und wenn wir bereit sind, auf ihn zu hören, auf seinen Geist zu hören, auf seine Stimme zu hören und nach dem Motto, was er euch sagt, das tut, also werdet Täter des Wortes, nicht nur Hörer allein, genauso, ja, dann kann es gelingen. Woran wird denn nun der allmähliche Reifungsprozess der Gemeinde deutlich? Und das möchte ich in Epheser 4 lesen. Ach so, das. Entschuldigung. Ja, hier ist es. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Das ist also, daran erkennen wir den Reifungsprozess. Vorhin hatte ich schon mal gesagt, das war nicht so wie Kinder, aber hier geht es auch, dass wir nicht so uns ständig hin und her von dem oder dem, wenn wir wissen, dass in der Endzeit viele unterwegs sind und sagen, ja, ich habe die Wahrheit und meine Ansicht ist richtig und so weiter. Viele falsche Propheten sind unterwegs. Und wenn wir da nicht fest sind, auch die in der Anwendung der Geistesgaben, da ist die Gabe der Geisterunterscheidung ganz besonders wichtig, ja, wenn, dass wir das durchschauen können und daran zeigt sich auch geistliche Reife, nicht? Und vor allen Dingen auch, wenn Christus ähnlicher werden, das ist in der Liebe wachsen. Das ist das Ganze, wir können, will ich nachher nochmal sagen, wir können sonst was für Gaben haben, aber wenn wir die Liebe nicht haben, dann sind wir, wie Gottes Wort sagt, auch eine klingende Schelle oder sowas, ja, ein tönernes Erz oder eine klingende Schelle. Da ist nichts weiter dahinter. Und das mag Gott nicht. Da gibt es eine Bibelstelle, wo jemand da anklopft beim Herrn. Nachher, wenn wir da vorm Herrn stehen, sagt der Herr, dich kenne ich nicht. Und er sagt derjenige, ja, ich habe doch geweissagt, ich habe doch prophezeit und so weiter. Der Herr kennt ihn nicht. Und das muss uns wirklich auch wachrütteln. Das ist nicht das Primäre. Danach müssen wir uns nicht nur ausstrecken nach den Gaben, sondern in der Liebe wachsen. Und das zeigt sich, wie wir untereinander umgehen, miteinander umgehen, wie wir zu Hause sind, im Alltag sind, am Arbeitsplatz. Das ist das Entscheidende. Wir müssen also in der Liebe wachsen, von der Liebe Christi erfüllt sein. Das ist der Punkt. Ja. Und wie, ich denke, das ist auch so noch ein wichtiger Punkt, wie finden wir denn heraus, wofür wir begabt sind? Ich frage jetzt einfach mal, wer weiß denn, von euch allen, ich spreche euch jetzt mal mit du an, seid meine lieben Geschwister, wer kennt denn seine geistlichen Gaben? Einfach mal so Finger hoch. Was? Na, das sind die meisten, genau, sind aber auch noch einige, die es nicht wissen. Und dann seid ihr gerade richtig hier, denn heute gebe ich euch einen Tipp, wie man die entdecken kann. Ja, so, also, und viele sind ja von der Frage hin und her gerissen, wo sie Gott wohl berufen haben mag, das sagte ich ja schon vorhin, wo ich von der Umfrage sprach. Es wird oftmals so getan, als ob Gott besondere Freude daran hat, uns zu Aufgaben zu berufen, die überhaupt nicht unseren Gaben entsprechen. Eines dürfen wir wissen, Gott beruft uns nicht zu einer Aufgabe. Das ist ein wichtiges Kriterium, liebe Geschwister, das merkt euch, das merken uns alle gut jetzt, für die er uns nicht begabt hat. Umgekehrt, wenn du deine geistlichen Gaben herausfindest, weißt du auch, in welchem Bereich Gott hat. Und wenn du weißt, wozu dich Gott berufen und begabt hat, setze deine Gaben ein. Sonst lebst du nicht in deiner Berufung. Und das müssen wir uns alle sagen, sage ich mir ganz genauso. Da sind wir ein ganz schöner Schlendrian. Ich spreche auch von mir. Wir sollen es praktizieren, denn sonst schläft auch manches ein. Ja? So, ich möchte nun einige Punkte nennen oder Schritte nennen, wie man herausfindet, worin Gott einem begabt hat. Als erstes, öffne dich Gott im Gebet. Das ist der erste Schritt. Ja, manchem fällt es schwerer, sich Gott zu öffnen, aber das ist der einzige Weg, sich einfach so Gott hinzugeben, einfach mit ihm darüber zu sprechen. Gott, was hast du denn für mich? Was soll ich tun? Was ist meine Aufgabe? Wo ist mein Platz in der Gemeinde? Du weißt, was ich besonders gut kann. Der ein oder andere weiß selbst schon, was er gut kann, aber manche wissen es halt nicht. Und da ist das Erste, zu beten. Und Gott gibt Antwort, denn er sagt, wer bittet, empfängt. Zweitens, sei bereit, deine Gaben einzusetzen. Und ich glaube, wenn Gott weiß, also der macht sowieso nichts, dem kann ich sonst wie im Ohr liegen, der zuckt sich nicht, gibt es auch. Ja, denn da passiert denn auch nichts. Ja? Also geistliche Gaben sind ja dafür da, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Und dafür hat sie ja Gott gegeben, also da muss er auch eingesetzt werden. Und wer ernsthaft daran interessiert ist, seine Aufgaben ausfindig zu machen, und von auch bereit ist, diese Gaben zum Aufbau der Gemeinde einzusetzen, denke ich schon, das funktioniert. Unser Motiv muss also stimmen, ja, auch zu erleben, was für ein Gefühl es ist, eine bestimmte Gabe zu haben. Natürlich freut man sich, wenn man auch, haben wir schon oft auch durch Evangelisten oder andere Geschwister, die hier waren, haben Gaben dem einen oder anderen zugesprochen. Man freut sich, ja, aber das ist kein ganz gutes Motiv. Nicht? Denn Gaben sind immer zum Dienst gegeben. Und denn wenn wir nicht bereit sind, eine bestimmte Gabe aufzusetzen, ja, warum sollte sie Gott uns dann schenken? Drittens, mach dich sachkundig, welche Gaben es gibt. Also ich habe hier schon eine ganze Reihe aufgelistet, aber es gibt noch wesentlich mehr. Es gibt auch noch andere Bibelstellen. Man sollte also die Bibel ein bisschen gründlicher studieren diesbezüglich. Und auch, was man unter den einzelnen Bezeichnungen, unter den Gaben versteht. Das kann ich hier alles nicht machen, das würde ewig lange dauern. Und du kannst auch befragen, von denen du weißt, dass sie eine bestimmte Gabe haben, danach einfach fragen, auch wie sie sie entdeckt haben. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder es gibt auch gute Bücher über geistliche Gaben. Also sich sachkundig machen. Dann ein nächster Schritt, teste, was dir Freude macht. Das ist ganz entscheidend. Ich hatte ja schon gesagt, Gott gibt uns nicht, wo wir überhaupt kennen, nicht sensibel sind für. Gott selbst hat es so geplant, dass uns die Ausübung unserer geistlichen Gaben Freude macht. Gaben einsetzen macht Freude. Merken. Wer die Gabe zum Beispiel der Evangelisation hat, der hat Freude daran, Menschen zum Glauben zu führen. Zum Beispiel Traktate verteilen. Haben einige Geschwister, machen sie. Gehen auf die Straße, sind mutig. Und stellen sich dahin, müssen sich auch manches gefallen lassen, werden angepöbelt. Nicht? Aber es, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Amen. Nicht? Und das ist nicht umsonst, auch wenn es mühsam ist. Und wer die Gabe der Gastfreundschaft hat, hat Freude daran, Menschen bei sich aufzunehmen. Unsere Geschwister, hier sind bestimmt noch viele andere, die gerne Menschen aufnehmen. Ich bin auch so jemand, der gern sein Haus auch öffnet für andere. Wer die Gabe des Dienens hat, der hat Freude daran, auch unauffällige Dienste zu tun. Da denke ich oft an Monika. Sei mir jetzt nicht böse, wenn ich dich erwähne, Monika Morell oder auch Gertraud. Nicht? Es ist immer alles schick sauber hier. Ja, die Küche ist immer geputzt. Und nach den vielen, ja, klatscht ruhig mal, ihr Schwester. Ja. Oder nach unseren 14-tägigen Essen hier immer. Es muss gemacht werden. Viele andere Geschwister sind auch immer mit dabei. Aber Monika hat hier den Hut auf und ist immer für alles verantwortlich. Oder Gertraud, die hier immer den Ordnungsdienst macht. Fällt gar nicht so auf. Oder du sammelst die Kollekte ein. Oder ihr könnt jetzt verschiedenste nennen. Nicht? Also, und damit wird die Gemeinde Jesu Christi gebaut. Also nochmals, Gott hat es so geplant, dass uns die Ausübung unserer geistlichen Gaben Freude macht. Warum? Weil Gott uns genau kennt und weiß, dass wir eine Sache, die uns Freude macht, wesentlich besser ausführen. Ist doch so. Wenn ich irgendwas mit Widerwillen mache, naja, dann Prost Mahlzeit. Und die Menschen, mit denen wir zu tun haben, merken auch sehr schnell, ob wir mit Begeisterung bei der Sache sind oder ob wir lediglich müde und frustriert das erledigen, was wir als unsere Pflicht ansehen. Und wenn du dich jetzt fragst, was macht mir Freude, verwechsle diese Frage bitte nicht, das ist nämlich auch eine Gefahr, mit dem Lust- und Laune-Prinzip. Auch wenn es mir ungeheure Freude macht, meine Gaben zu praktizieren, schließt das nicht aus, dass wir immer wieder in Situationen kommen, in denen wir am liebsten alles hinschmeißen würden. Und ich denke, das haben auch so manche schon erlebt. Oft fehlt dann auch die Lust. Ja, dann muss man sich aufschwingen, den inneren Schweinehund überwinden, vielleicht zum Gottesdienst die Tür aufschließen, um 18 Uhr muss ich da sein oder sonst was. Es ist nicht einfach. Ja? Vor allen Dingen wissen wir ja auch, wer Dienste für den Herrn macht, für das Haus Gottes, wird ja auch mächtig angegriffen. Nicht? Da sind, machen wir uns nicht vor, kennen wir alle, da schlägt der Feind erstmal richtig rein. So, Aber solche Aussagen oder Erfahrungen stehen nicht im Widerspruch dazu, dass das Praktizieren von geistlichen Gaben Freude macht. Das kommt vor, wir sind Menschen, wir sind nicht immer auf sieben. Ne? Jede Sache, die uns langfristig Freude macht, ist mit Anstrengungen und oft auch mit Krisen verbunden. Das müssen wir einfach wissen. Aber weitermachen, nicht aufgeben, das ist die Devise. Dann noch ein Schritt, und zwar experimentiere so viel wie möglich. Na, was heißt denn das nun? Experimentieren kennen wir aus der Physik oder ja aus der Schule, aber wir dürfen auch mit den Gaben experimentieren, das heißt sie ausprobieren. Vielleicht hat Gott dir die Gabe der Heilung längst gegeben, aber du hast noch nie mit anderen Menschen um Heilung gebetet. Oder vielleicht hast du die Gabe des Gebens, hast aber noch nie ausprobiert, jemand regelmäßig finanziell zu unterstützen. Frage Gott, wer es sein soll. Sechstens, überprüfe ganz nüchtern ihre Wirksamkeit. Wenn du glaubst, dass du die Gabe der Evangelisation hast, ich nenne hier ein paar, diese Gabe auch praktizierst, aber Monat für Monat keinen Menschen zu Jesus führst, dann hast du Grund, deine Annahme zu bezweifeln. Wenn Gott dir diese Gabe gegeben hat, dann sorgt er auch dafür, dass durch dein Engagement Menschen zum Glauben kommen. Es ist nicht einfach, aber von Zeit zu Zeit gelingt das. Und dann weiß man auch, ja, das ist auch so mein Ding. Wenn du die Gabe der Heilung hast, dann erlebst du auch, wie Menschen gesund werden. Ich darf jetzt mal was sagen. Vor 14 Tagen habe ich eine Schwester aus Brandenburg mitgebracht und die hat mal einen Unfall gehabt und ist nicht zum Arzt gegangen und sehr spät festgestellt, dass ihre Wirbelsäule da einen Knacks gekriegt hat. Und die Schwester bat, Monika Morell hat es so aufs Herz gekriegt, für sie zu beten. Und siehe da, sie hat keine Schmerzen mehr. Ja? Also Monika, Gottes Gnade ist es, hat die Gabe der Heilung. Ja? Für mich hat sie auch schon oft gebetet und ist was passiert. Also daran erkennen wir, dass Menschen in der und der Gabe oder die und die Gabe haben von Gott. Wenn du die Gabe der Leitung hast, dann folgen dir andere Menschen. Wenn du die Gabe der Seelsorge hast, wirst du von anderen hören, dass sie sich durch deinen Dienst ermutigt fühlen. Geistliche Gaben sind dazu gegeben, Ergebnisse zu erzielen. Es muss da was bei rauskommen. Gut, nicht immer ist es gleich. Ist Heilung beispielsweise ist ein Prozess auch. Ja? Und unser Glaube spielt ja da auch mit. Wenn ich natürlich, der andere kann sich abbeten und ich glaube es nicht, dann passiert auch nichts. Ja, es spielen also da auch noch andere Faktoren rein. Das Überprüfen der eigenen Wirksamkeit ist deshalb ein unerlässlicher Schritt. Und der letzte Punkt, suche das Urteil anderer. Ja, nun wird da vielleicht sagen, naja, was gehen mir jetzt andere an diesbezüglich? Aber ich denke, das ist auch ernst zu nehmen, wenn dir andere sagen, du, ich merke oder du hast mir gedient in der und der Sache und ja, ich spüre einfach, da hat dich Gott begabt. Ja, wenn da einfach auch so ein Urteil von einem kommt, vielleicht auch aus der Gemeinde oder auch darüber hinaus oder derjenige, wo man sehr befreundet ist, und ne, dass er also auch sein Urteil dort abgibt. Natürlich muss der auch geistgeleitet sein. Das ist wichtig. Ja, wir haben ja vor Jahren einmal einen Gabentest gemacht. Ich weiß nicht, Geschwister, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Und zwar war das, da waren wir noch drüben in der Neuen Nazareth-Kirche und haben einen Glaubensgrundkurs absolviert und am Ende wurde so ein Gabentest gemacht. Und dieses Buch Das habe ich bei. Das heißt, die drei Farben deiner Gaben. Und ich muss euch wirklich sagen, ich habe jetzt auch noch mal ganz bewusst mit anderen Geschwistern gesprochen, die das auch, den Gabentest durchgeführt haben und herausgefunden, wo sie drin begabt, worin sie begabt sind oder wozu Gott sie gebraucht. Und ja, die bestätigen das auch, das sind sie. Und dann eine Schwester, die hat den Gabentest nach 2 Jahren nochmal nachgemacht und wollte mal sehen, hat sich da was geändert oder ist das alles genauso geblieben? Es haben sich Gaben verstärkt, ja, die also intensiver praktiziert werden und so. Also das ist hier schon eine gute Sache, sicherlich nicht das Allerheilmittel. Aber und ich würde die Geschwister, die gerne mal sich testen wollen, sind zig Sachen anzukreuzen, ja. Aber es lohnt sich, mal herauszufinden, was kann ich denn gut? Wo will mich denn Gott einsetzen? Und wer so ein Buch sich bestellen möchte, kann das gerne bei Monika Poser am Büchertisch. Ich stelle es auch mal zur Verfügung, könnt ihr auch mal reingucken. Kann es ja mal auch rumgeben. Wer hätte denn Interesse? Ist denn jemand, der Interesse hätte, mal Gabentests zu machen? Mhm. Ja, ich gebe das einfach jetzt mal. Bestellen. Ja, zum Abschluss möchte ich dann noch ein paar Gedanken zum Gebrauch der Gaben loswerden. Wie gesagt, vieles habe ich schon gesagt, aber trotzdem, das hat mir Gott so aufs Herz gelegt. Gott beschenkt uns, damit wir andere beschenken. Mit seinen Gaben leiht Gott uns etwas von sich selbst. Er leiht, er gibt uns einen Teil von sich. Er gibt uns Jesus und seinen Heiligen Geist. Er leiht es uns nicht nur, er schenkt es uns. Und er gibt sie uns ohne Vorleistung, ohne Vorbedingung. Wir müssen nichts dafür tun. Und das ist einfach so entlastend. Ja, das kann man kaum verstehen. Wir wollen immer Leistung bringen. Wenn wir etwas geschenkt bekommen, wollen wir es wieder was schenken oder so. Nee, aber das zu lernen, das ist auch ein Prozess. Ja? Also wir müssen nichts geben, nichts tun, es sei denn, es wird uns vorher gegeben. Und wir geben es nur weiter. Der Geist Gottes äußert sich ja in mancherlei Weise. Und denn je nach der Fähigkeit, je auch nach geistiger Reife, kann er im Menschen wirken. Und auch die Wesensart des Menschen ist bestimmend. Eine Geistesgabe zu empfangen, setzt immer, das habe ich vorhin schon gesagt, Liebe voraus. Wenn ein Mensch keine Liebe hat, wird der Geist Gottes sicher nicht da so wirken können, wie er das möchte. Ja? Wir sind seine Gefäße und die hat er vorbereitet. Gott hat Menschen lange vorbereitet und dann die Gaben hat er zwar reingelegt, aber die kommen langsam zum Vorschein durch ihn. Ja? Und dieser Prozess der Umgestaltung, der erfolgt ja stets, wer das will, wer das annimmt, wer das möchte. Nicht? Wer natürlich gar kein Interesse hat, da passiert nichts. Ja, das ist also ganz wichtig, dass die Gaben des Geistes immer in der Auswirkung unseres Lebenswandels in Liebe geschehen, genau. Nicht? Und Gott weiß, wer ihn dienen will und auch Gott stellt den Menschen an den Platz, wo er ihn am wirksamsten einsetzen kann. Das weiß er. ne, wo wir am meisten Frucht bringen können. Ja, ich denke, das andere, das will mich nicht nochmal wiederholen, das habe ich gesagt. Und wer jetzt möchte, dass wir einfach mal auch dafür beten, dass Gott die Gaben zeigen möge oder auch zur Verstärkung der Gaben, würde ich gerne auch noch ein Gebet sprechen. Und vielleicht auch, ich sage es jetzt einfach mal, wo untereinander hier Verletzungen geschehen sind, wo passiert ja immer wieder, ne, dass wir aneinander schuldig werden, wo Lieblosigkeit geschehen ist. Wisst ihr, hier ist Raum. Da kann der eine oder andere, wir sind alle unter uns, hingehen, um Vergebung bitten und wieder eine herzliche Umarmung, dass Einheit kommt. Wir müssen uns um Einheit in der Gemeinde bemühen. Das ist ganz wichtig, sonst kann Gott auch durch uns nichts tun. Ja? Und wo das ist, oder macht's nachher, egal, aber ich möchte euch einfach dazu ermutigen, lasst keine Spaltung sein, kein Neid, keine Missgunst, denn da hat der Feind Angriffsfläche und die wollen wir ihm nicht bieten. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du geredet hast zu uns und ja, die Worte verschließe du in unserem Herzen fest und dass es nicht verloren geht, sondern dass wir daran denken mögen. Und Herr, ich bitte dich, dass du meinen Geschwistern, die noch gar nicht wissen, wo ihre Gaben, ihre geistlichen Gaben sind, die du ihnen zugedacht hast, dass sie hervorkommen mögen, dass du ihnen zeigst, wenn sie zu dir reden, wenn sie mit dir sprechen, dass du ihnen das offenbarst und dass sie auch Mut haben, es anzuwenden. Auch wenn es erstmal klein, alles fängt klein an, war, dass du es verstärkst, verstärkst, verstärkst. Herr, und dass du jedem Einzelnen unserer Gemeinde klar machst und heute nochmal ganz deutlich sagst, du hast jeden Einzelnen unendlich lieb. Du ziehst keine Person vor, keine einzige Person. Du hast sie alle gleich lieb und diese Gaben sind dazu da, um Menschen zu dienen, nicht mit den Gaben über andere zu herrschen. Vater, und darum bitte ich dich, dass das geschieht. Gieß deine Salbung aus heute Nachmittag, Herr, über jedes einzelne Gotteskind, über jede einzelne Person, die heute da ist, Vater. Herr, ich preise dich und lobe dich und danke dir für deine Barmherzigkeit, für deine Gnade, für deine Güte, für deine Liebe. Verdient haben wir gar nichts. Du hast uns alles geschenkt, wo wir auf die Welt gekommen sind. Wir sind nackt gekommen und alles, was wir empfangen haben und sein dürfen, ist durch dich geschehen. Ob wir es erkannt haben oder nicht, es ist einfach so, weil du der Schöpfer aller Dinge bist. Und Herr, wir gehen auch nackt von dieser Welt. Aber Herr, wir möchten nicht verpassen, unsere Aufgaben, die du uns zugedacht hast, jedem Einzelnen, dass wir die erkennen und auch gib uns die Standhaftigkeit, den Mut, das auszuleben und Menschen zu dienen, Menschen zu ermutigen, Menschen zu helfen, Menschen Gastfreundlichkeit zu zeigen und alles andere, Herr, auf Kranke die Hände zu legen, Vater, dass sie gesund werden. Herr, bitte hilf uns, schenk uns Gnade und wir danken dir dafür, dass du es tun wirst. Amen. Einsammeln und da bitte ich Renate. Ja, es muss keiner geben, aber einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und vielleicht habt ihr noch ein Lied.